Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen HKCM-Podcast. Ich bin Philipp Hopf und Geschäftsführer der HKCM, dem führenden Anbieter für Finanzmarktanalysen im deutschsprachigen Raum. Mit über 70% Erfolgsquote unterstützen wir Sie bei Ihrem finanziellen Erfolg. Besuchen Sie uns auf www.hkcmanagement.de und starten Sie jetzt Ihre Reise zur finanziellen Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Wenn jemand ein Video zur Homöopathie bringt, wie wir neulich, dann ist Kritik vorprogrammiert. Dass Homöopathie stark umstritten ist, ist uns wohl bewusst und das war eigentlich auch schon erwartet. Eine Zuschrift mit scharfer Kritik, die wir nach diesen letzten Videos erhalten haben, fanden wir aber ganz besonders interessant, weil sie nämlich nicht von einem Kritiker der Homöopathie kam, sondern von einem ihrer größten Befürworter. Darum spreche ich jetzt mit Herrn Silvio Tribbelhorn, der uns erklärt, warum er Homöopathie heute für besser wissenschaftlich belegt hält denn je.
Ja, also ich ärgere mich jedes Mal, wenn Homöopathen sagen, es wirkt, aber wir wissen nicht warum. Und natürlich auch, es gibt falsche Erklärungsmodelle. Da gibt es zum Beispiel eine deutsche Ärztin in Spanien, die vermischt gewisse Sachen, die nimmt dann die Signatur von Paracelsus, sagt, es gibt 7 Typen für Mondmenschen, sind eher Mittel aus dem Meer. Für psychische Sachen muss man Tiermittel geben, zum Beispiel Katzenmilch. Wenn jemand Angst hat vor Schlangen, darf man kein Schlangenmittel geben. Das ist völliger Quatsch und das ist natürlich schlecht für die Homöopathie. Mhm. Oder eine homöopathische Ärztin, die lange Zeit, sagt sie, erfolgreich eine homöopathische Praxis geführt hat und heute zu den größten Homöopathie-Gegnern gehört, verstehe ich nicht ganz, was da passiert ist. Entweder hat sie die Homöopathie nicht verstanden oder es gibt andere Gründe dafür.
Das finde ich schon mal sehr gut und ich glaube, das sollte unser Ziel sein heute im Gespräch, aus Ihrer Sicht heraus die Homöopathie für die Menschen, die Zuhörer verständlicher zu machen. Denn es gibt, ich bin ja Schwabe, aus dem Schwäbischen gibt es einen alten Spruch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja? Und oftmals ist es eben auf die Masse der Bevölkerung so gesehen, Menschen verstehen etwas nicht und je weniger Verständnis sie haben, desto stärker ist eine Meinung über etwas. Ja, also je weniger ich weiß, desto mehr bin ich überzeugt von etwas. Und wenn man es nicht versteht, dann ist es halt alles Hokuspokus. Und Sie hatten jetzt schon von Katzenmilch und Schlangengift gesprochen und so. Das ist das, was viele Leute da auch irgendwie so ein bisschen raushören. Ich stelle jetzt Sie gleich mal vor und dann werden wir der Sache auf den Grund gehen.
Noch eine Sache. Aspirin zum Beispiel wurde 1899 auf den Markt gebracht und man wusste nicht, wie es funktioniert. 72 Jahre später konnte man das erklären. 1971 hatte man dafür die Erklärung, wie Aspirin funktioniert. Und trotzdem wurde es angewendet. Und
Ja, ganz klar. Herr Tribbelhorn, Sie sind Gründer der Alternativmedizin Liechtenstein AML. Und waren bis zu Ihrer Pensionierung auch Ihr Präsident. Dort haben Sie sich stark engagiert für die Aufklärung über Homöopathie, traditionelle chinesische Medizin sowie Naturheilkunde. Dieses Thema beschäftigt Sie auch jetzt nach Ihrer Pensionierung immer noch sehr stark. Ich kann mir vorstellen, für viele Leute ist das wahrscheinlich sehr schade, dass Sie pensioniert sind, weil Sie über ein immenses Wissen verfügen. Und dann hätte man Sie wahrscheinlich noch lieber im aktiven Dienst quasi, ja? Herr Tribbelhorn, um zu Anfang noch kurz etwas zu Ihrer Person zu erfahren. Sie waren über 20 Jahre lang tätig und auch selbstständig im Bereich der Pharmazie. Was haben Sie in dieser Zeit genau getan und wie kam der Wechsel zur Alternativmedizin?
Also ich bin ja eigentlich gelernter Drogist, Schweizer, diplomierter Drogist und habe auch in verschiedenen Drogerien gearbeitet und war viele Jahre selbstständig. Und in der Drogerie, in der Schweizer Drogerie.
Apotheke, also die deutsche Apotheke, ist das so richtig?
Ja, nein, das ist ein Zwischending.
Also ein Drogeriemarkt in Deutschland, da gibt es alle möglichen Produkte, aber nicht so viele medizinische.
Das unterscheidet sich, die Schweizer Drogisten dürfen Heilmittel, also Arzneimittel, die nicht rezeptpflichtig sind, verkaufen.
Okay.
Ja, das ist der Unterschied.
Ja.
Das ist eigentlich eine Ja, Ausnahme in der Schweiz. Und, aber natürlich Schwergewicht war auch Naturheilkunde, vor allem die Phytotherapie, also die Pflanzenheilkunde. Und unser Anspruch der Drogerien war immer schon, wir wollten die Leute beraten, in der Gesundheit, aber auch Säuglingspflege, Ernährung, Haushaltpflege. Aber Großteil, meistens war schon die Gesundheitsberatung. Und da habe ich halt gemerkt, es befriedigt zu wenig. Also da hat man dann versucht, jemand zu beraten. Und am Schluss hat die Person gesagt, ja, ich nehme jetzt gleich mal ein Schmerzmittel. Oder sie sind regelmäßig gekommen und haben immer dasselbe Mittel, also immer für ihre Blasenentzündung. Und ich habe einfach gemerkt, das befriedigt mich nicht, das muss noch was Besseres geben. Und dann hatte ich einen Kollegen, Berufskollegen, den kannte ich schon aus der Lehrzeit. Und er hat 2-3 Jahre vor mir eine Praxis eröffnet, er hatte auch eine Drogerie. Bin dann mit ihm zusammengesessen und damals habe ich entschlossen, ich möchte auch besser beraten können und umfangreicher die Gesundheit eigentlich der Leute behandeln. Es ist auch so, über den Ladentisch möchten die Leute nicht so viel preisgeben im Office. Das ist ein weiteres Hindernis eigentlich gewesen, ja. Mhm. Und dann habe ich 1991 beschlossen, die Homöopathie-Praxis zu eröffnen.
Und waren dann über die Zeit bis zu Ihrer Pensionierung dann auch laufend tätig?
Ja. Mhm. Bis 1971 habe ich gearbeitet.
Okay, ja, top, ja, sehr gut. Ich denke,
dann brauchte ich mal eine geistige Pause.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und jetzt packt mich das wieder, ja.
Mhm. Herr Triebelhorn, Sie sagen, dass Kritik an homöopathischen Präparaten, deren Wirkstoffe stets verdünnt werden, völlig am Thema vorbeiging. Anders als Medikamente der Schulmedizin wurden homöopathische Präparate nicht materiell, sondern energetisch wirken. Was bedeutet das?
Ja, da müssen wir einmal die Frage stellen, wie entsteht überhaupt menschliches Leben oder überhaupt Leben? Also wir haben ja eine Eizelle und eine Samenzelle. In der Frau reifen mehrere Eizellen pro Monat heran und beim Mann sind etwa 1 Million Samenzellen warten auf ihren Einsatz. Mhm. Jetzt, es schafft nur eine Eizelle den Weg in den Samenleiter, in den Eileiter. Mhm. Wer steuert das jetzt, dass da nur eine Eizelle hineinkommt? Und auf der anderen Seite kommen 1 Million Samenzellen, nur etwa ein paar hundert schaffen es vielleicht in den Eileiter. Mhm. Und die Eizelle lässt nur eine einzige Samenzelle hinein. Mhm. Wer steuert das? Also da ist keine Intelligenz, sondern das ist eine Energie eigentlich. Und jetzt kommen die zusammen und beide haben einen Bauplan und wer befiehlt ihnen jetzt lässt einen Menschen daraus entstehen. Und das ist eine Energie, es ist eine kosmische Energie und die ist einfach vorhanden. Also ohne Energie entsteht kein Leben. Das ist mal die Voraussetzung. Und Hahnemann hat ja dazu gesagt, wenn ich das zitieren darf, er hat diese Energie als Lebenskraft bezeichnet. Und im Paragraph, also Hahnemann hat ja ein Gesetzbuch geschrieben für die Homöopathen, nennt sich Organon der Heilkunst.
Hahnemanns Organon, ich halte das mal hier gerade in die Kamera.
Ja. Mhm. Und das ist das, also einige sagen die Bibel der Homöopathen, aber es ist ein Gesetzbuch. Und Paragraph 9 beschreibt er die Lebenskraft. Da heißt es, im gesunden Zustande des Menschen waltet die geistartige, er meint damit wahrscheinlich die unsichtbare, als dynamisch den materiellen Körper belebende Lebenskraft, Autarkie in Klammer, unumschränkt und hält alle seine Teile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange, in Gefühlen und Tätigkeiten, so dass unsere inwohnende vernünftige Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs frei zu dem höheren Zwecke unseres Daseins bedienen kann. Also die Lebenskraft hält uns im Gleichgewicht. Und was passiert jetzt, wenn wir sterben? Die Lebenskraft geht weg und die Materie zerfällt.
Mhm. Also und meinen Sie aber so etwas wie die Seele? Man spricht
ja
auch davon, dass die Seele aufsteigt.
Das ist wieder ein anderes Thema. Hahnemann hat nichts von der Seele gesprochen. Mhm. Es gibt schon drei Ebenen, da kommen wir noch drauf. Aber er sagt die Lebenskraft. Also alles, was das Leben eigentlich steuert, die geht weg oder die ist erschöpft und die Materie zerfällt. Wir wissen ja, Einstein hat schon gesagt, Materie ist nichts anderes als ein Energiezustand. Mhm. Ja. Und diese Lebenskraft, oder wenn die aus dem Gleichgewicht ist, also wenn wir krank werden, können wir die wieder unterstützen, damit sie wieder ins Gleichgewicht kommt, damit wir gesund werden. Aber das können wir nur mit Energie machen und nicht mit Materie. Mhm. Ein einfaches Beispiel von Energie. Wenn jetzt jemand zu Ihnen sagt, du bist ein Volltrottel, dann ist das nur eine Information und löst bei Ihnen einen Adrenalinschub aus. Also das heißt, Energie ist eigentlich immer Information. Oder andere Beispiele, da habe ich recht viele erwachsene Leute gehabt, die als Kind von irgendeinem Elternteil, Mutter oder Vater, gehört haben, du kannst nichts, du bist nichts, du wirst nichts. Und das ist eine negative Energie und dieses Kind wird krank, emotional krank, vielleicht sogar geistig, aber das schafft Krankheit. Ein gutes Beispiel haben wir ja gesehen jetzt in der Corona-Zeit, was diese Information, die wir hatten, die falschen Informationen, viele Leute krank gemacht haben. Mhm. Mit Information kann man jemanden bis in den Selbstmord treiben. Mhm. Also das ist nicht zu unterschätzen.
Also es kann einen Menschen aufbauen oder es kann einen Menschen zerstören, je nachdem, was er von sich selbst denkt auch. Es ist ja nicht Wissen, weil was weiß man schon, sondern man denkt etwas von sich und das wiederum manifestiert sich dann in der Gesundheit des Menschen.
Richtig, ja.
Okay, dann möchte ich mal zur nächsten Frage kommen, die sehr oft gestellt wird, beziehungsweise worum es geht in der Homöopathie, sind oftmals die Potenzen. Ja? Mhm. Das hat aber wahrscheinlich nichts mit der männlichen Potenz zu tun. Es gibt hier ja Beispiele D-Potenz, C-Potenz oder die Q-Potenz. Was hat es damit auf sich?
Ja, da muss ich ein wenig ausholen. Da muss man auch wieder die Frage stellen, was ist überhaupt Krankheit, Gesundheit? Gesundheit wäre ein normaler Zustand. Krankheit ist nicht vorgesehen in der Natur. Und krank werden wir eben, wenn diese Lebenskraft gestört wird. Mhm. Und zwar kann man die Lebenskraft auf der körperlichen Ebene stören, auf der emotionalen oder sogar auf der geistigen. Da gibt es diese drei Ebenen. Die geistige ist die tiefste, also da sind wir dann am stärksten krank oder am schwersten krank. Die emotionale oder die seelische, wie wir sagen, ist die mittlere Ebene und die körperliche ist die äußerste Ebene, die Peripherie. Und auf jeder Ebene gibt es wieder eine Hierarchie. Also wenn wir krank werden, grundsätzlich versucht der Organismus an der Peripherie zu regulieren. Da die Lebenskraft eben gestört werden kann durch Information, also zum Beispiel Liebeskummer, Feindseligkeiten, Tod oder Verlust geliebter Personen, Stress, Ängste, aber auch Elektrosmog, WLAN, Handy, das sind Informationen oder Frequenzen, die uns stören können. Aber natürlich auch materielle. Also zum Beispiel Gift in die Nahrungsmittel, Glyphosat lässt grüßen, aber auch Medikamente, Impfungen, Schwermetalle, Leichtmetalle, das sind materielle Substanzen, die die Lebenskraft stören können. Nun, wie bringe ich diese Lebenskraft wieder ins Gleichgewicht? Indem ich etwa mit Informationen oder Energie versuche, die wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das hat ja Hahnemann gemacht mit diesen Potenzen. Jetzt grundsätzlich, wenn der Mensch gesund ist, macht das die Lebenskraft selber, sofern sie das imstande ist. Dazu ist sie eigentlich da. Und wenn sie es aber nicht schafft, dann müssen wir halt nachhelfen. Und Hahnemann hat dann mit seinem Selbstversuch damals, er hat ja in einem Buch gelesen, dass Chinarinde Malaria heilen würde aufgrund der magenstärkenden Wirkung. Weil er aber gewusst hat, da gibt es bessere magenstärkende Substanzen, hat er das einfach mal probiert und hat dann Malaria-ähnliche Zustände bekommen, also diese Wechselfieber. Wenn er das abgesetzt hat, war er wieder symptomfrei. Wenn er es wieder eingenommen hat, hat er wieder Symptome. Er hat das auch an seinen Kindern dann ausprobiert. Und das war eigentlich seine Idee. Also wenn diese Substanz etwas auslösen kann, dann ist der Grund, warum sie Malaria heilen kann, eben der Grund, dass sie beim Gesunden Symptome produziert. Mhm. Und er hat dann ja giftige Produkte genommen, oder giftige Substanzen, Belladonna zum Beispiel, also die Tollkirsche oder Arsen, hat die natürlich so verdünnt, dass man nicht stirbt, aber dass man Symptome bekommt. Mhm. Und so hat er viele Substanzen ausprobiert und dann hat er wieder begonnen zu praktizieren. Er hat ja gesagt, die damalige Medizin, das kann es nicht sein. Oder? Man hat damit mit Abführmittel, Brechmittel, Aderlass und so weiter, hat man die Patienten geschwächt und nicht gestärkt. Dann hat er ja seinen Beruf an den Nagel gehängt und hat eben bei dieser Übersetzung ist er auf diese Quelle gestoßen. Und jetzt, nachdem er viele Substanzen ausprobiert hat, hat er wieder begonnen zu praktizieren. Und dann hat er gemerkt, also wenn ich den Patienten dieses Mittel gebe, dann machen die zuerst Erstverschlimmerungen. Und dann hat er mehr verdünnt und immer mehr und hat er gesehen, ja, die Erstverschlimmerungen gehen langsam weg, aber es wirkt auch nicht mehr. Und dann hat er begonnen zu verschütteln. Und das ist eigentlich das, was die Gegner immer negieren. Sie sagen, es ist einfach Verdünnung, aber die Verschüttelung ist das, was effektiv wirkt. Und der Grund ist folgender. Wasser hat ja, das hat man heute festgestellt, viele Anomalien. Also es reagiert auf verschiedene Einflüsse anders. Anders als man erwartet aufgrund der chemischen Zusammensetzung. Es bildet nämlich sogenannte kohärente Domänen, das heißt vorherrschende Bereiche. Und das sind immer sechs Wassermoleküle, H2O, die sich in einem Sechserring verbinden. Und das ist dann kristallähnlich. Mhm. Und Hahnemann hat dann gemerkt, je mehr als ich verschüttle, umso besser wirkt das Mittel. Also je mehr Materie ich wegnehme, umso mehr Energie ich reinbringe, umso stärker wirkt das. Heute kann man es erklären, aber darauf kommen wir noch.
Können Sie kurz mal darauf eingehen, was bedeutet verschütteln?
Verschütteln. Also, Hahnemann hat ja nur, also es gibt ja diese D-Potenzen, C-Potenzen, Q-Potenzen. Mhm. Hahnemann hat nur die C-Potenzen erfunden. Und das sind Verdünnungsschritte von 1 zu 100. Also ein Teil Substanz, 99 Teile Verdünnungssubstanz.
1 Milliliter Substanz X zu 99 Milliliter. Okay. Hm.
Genau. Und dann hat er 100 Mal verschüttelt, nicht 10 Mal, 100 Mal. Und zwar hat er gesagt, auf ein in Leder gebundenes Buch. Also es muss einen richtigen Widerstand geben, aber das Gefäß darf natürlich nicht kaputt gehen. Und da hat er verschüttelt und dann war das die C1 und dann hat er von dieser C1 wieder einen Teil genommen, wieder 99 Teile, wieder 100 Mal geschüttelt, war die C2 und so weiter.
Nochmal, was bedeutet verschüttelt?
Also verschüttelt bedeutet... Also
dass ich es einfach verstehen kann. Schütteln ist für mich als Deutschen, wir schütteln eine Flasche mit einem Getränk drin. Ne?
Also er hat ein kleines Gefäß gehabt, eine Flasche, ein kleines Fläschchen und hat diese, ich weiß nicht, wie stark ich hier schlagen kann, kräftig auf das Buch geschlagen. Und zwar 100 Mal rhythmisch, kräftig.
Ah, okay.
Und dadurch werden im Wasser immer mehr sogenannte kohärente Domänen produziert. Das heißt, das Wasser, also diese Wasserstoffmoleküle verbinden sich immer stärker.
Mhm. Und je mehr es wird dichter, kann man das so sagen, wie wenn das Wasser dichter wird?
Ja, also es ist so, man kennt ja die drei Aggregationszustände von Wasser, also fest, flüssig, gasförmig. Ja. Und die Quantenphysik hat jetzt herausgefunden, es gibt noch einen vierten Aggregatzustand und das sind die Flüssigkristalle. Das heißt, im flüssigen Zustand diese Kristallbildung. Man nennt das, oder einige nennen das eben die kohärenten Domänen oder Easy Wasser wirken auch bezeichnet. Es gibt noch mehrere so Ausdrücke. Und in diesem Sechserkristall, da kann man die Energie eigentlich binden. Die wird dort gespeichert und ich kann sie wieder abholen. Mhm. Das ist heute quantenphysikalisch erwiesen. Also wenn sich jemand mal mit dem Wasser beschäftigt, dann wird er dem auf die Spur kommen. Mhm.
Ich füge nochmal zusammen, die Potenzen bedeuten eine immer größere Verschüttelung, also Druck ausüben auf das Wasser mit der Substanz, die wir beimischen. Je öfters ich das mache, in Verbindung natürlich auch mit einer Verwässerung, einer Verdünnung, desto stärker wird das Mittel nachher.
Jawohl, weil Materie stört die Energie eigentlich. Und wenn ich die Materie rausnehmen kann, dann kann sich die Energie viel stärker entwickeln. Das ist eigentlich der Grund. Und dann gibt es eben die D-Potenzen. Die haben aber die deutschen Homöopathen erfunden. Also ich glaube, es war Konstantin Hering, das war ein deutscher Homöopath.
Sie sagen Deutschen, ist er kein Deutscher gewesen?
Doch, er war ein Deutscher. Auch ein Deutscher. Ja, und die Medizin hat ja ihm dann Ärzte, wie sagt man, auf den Buckel gerückt. Die sollten eigentlich seine Theorie zerstören und wurden dann die besten Anhänger, die größten Anhänger. Mhm. Also Konstantin Hering ging dann nach Amerika und hat dort die Homöopathie verbreitet. Und in Deutschland hieß es halt, wo nichts drin ist, kann nichts wirken. Und dann haben die D-Potenz, also sind Verdünnungsschritte von 1 zu 10. Und da ist bis zur D23 kann man noch Materie nachweisen. Und ab D24 nicht mehr. Bei 10 Potenzen ist es bis zur C12. Und Hahnemann hat dann am Schluss die Q-Potenzen erfunden. Das war aber lange Zeit nicht bekannt. Das hat er dann in seinem sechsten Organon, das ist das neueste Organon, das ist aber erst um die 1950 herum veröffentlicht worden. Da gab es wahrscheinlich Erbstreitereien, also lange nach seinem Tod wurde das veröffentlicht. Und die D-Potenzen sind Verdünnungsstufen von 1 zu 50.000. Mhm. Also es ist völlig eine andere Potenzart. Und er hat gesagt, das sind die vollendetsten Potenzen, weil die wirken viel sanfter. Sie geben fast keine Erstverschlimmerung und sind trotzdem sehr hohe Potenzen eigentlich. Mhm.
Ja. Zu einer weiteren Frage, Herr Triebelhorn, ich zitiere hier gerade mal. Das, was viele für Homöopathie halten, ist in Wahrheit Isopathie und hat mit der klassischen Homöopathie nichts zu tun, schreiben sie unter anderem in einem ihrer Artikel. Was ist denn Isopathie?
Also Isopathie heißt ja Gleiches mit Gleichem und Homöopathie heißt Ähnliches mit Ähnlichem. Und das Ähnliche ist eben durch die Arzneimittelprüfung, also Hannemann hat ja dann Prüfer gesucht, das waren häufig seine Arztkollegen oder eben seine Kinder, denen hat er diese Substanzen gegeben und die mussten alles notieren, was sie für Symptome entwickelt haben. Und wenn jetzt ein Patient kam mit ähnlichen Symptomen, wie das Mittel verursacht hat, dann gab er ihm eben dieses Mittel in homöopathischer Verdünnung. Und Isopathie heißt Gleiches mit Gleichem. Als Beispiel, in der Schulmedizin wird ja oft, oder nicht mehr so oft, aber lange Zeit war das gang und gäbe, die sogenannte Desensibilisierung durchgeführt bei Heuschnupfen, bei Allergikern. Das heißt, da werden zuerst Pricktests gemacht am Unterarm, da werden Allergene hineingeritzt und dann schaut man, wo gibt es eine Quaddelbildung. Das wird notiert und der Patient muss von zu Hause entweder Pollen einfangen oder Hausstaub, also den Staubsaugerbeutel mitbringen. Genau. Und diese ganzen Substanzen werden dann aufbereitet und die werden ihm dann über 3 Jahre lang eingespritzt in aufsteigender Dosierung mit der Idee, der Körper wird dann immun dagegen.
Ja.
Und da hat man irgendwann gemerkt, ich glaube etwa bei 80% funktioniert das nicht, weil die Allergien fangen eigentlich im Darm an. Also wenn der Darm defekt ist, hat er größere Öffnungen, nimmt größere Eiweißmoleküle auf und dadurch gibt es dann diese Histaminausschüttung.
Verstehe.
Ja. Das ist die Isopathie als Beispiel.
Sie vertreten auch die Ansicht, dass Blindstudien in der Homöopathie überhaupt nicht anwendbar sind, obwohl sie zur Ermittlung der Wirksamkeit pharmazeutischer Medikamente Standard sind. Warum?
Weil die Homöopathie eben keine Krankheiten behandelt, sondern kranke Menschen. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, wenn ich jetzt einen Heuschnupfenpatienten habe oder wenn ich 10 Heuschnupfenpatienten habe, wenn ich jetzt ein Heuschnupfenmittel suche in der Homöopathie, dann gibt es vielleicht 134 Mittel, die in Frage kommen. Also ich kann nicht einfach eines nehmen und allen 10 Patienten dieses Mittel geben, sondern im Extremfall bekommen alle 10 Patienten ein anderes Mittel, obwohl alle Heuschnupfen haben. Mhm. Der Grund ist der, der eine hat vielleicht mehr in den Augen, der trennen die Augen. Der andere hat mehr Schnupfen. Der andere hat vielleicht Atembeschwerden. Der andere hat einen offenen Hals. Und das sind alles Unterschiede. Oder der eine hat draußen Heuschnupfen, der andere erst zu Hause. Und so muss man das Mittel wählen. Oder bei Kopfschmerzen. Wenn ich Kopfschmerzen ein Mittel suche, gibt es über 700 Mittel, die in Frage kommen. Und die Medizin gibt halt einfach ein Mittel, also zum Beispiel Aspirin, 100 Leute und schaut, bei wie vielen Personen hilft dieses Aspirin bei Kopfschmerzen. Und das ist in der Homöopathie schlicht und einfach nicht möglich. Das gibt es nicht. Was wir können, ist die Evidenz nachweisen. Und die Schulmedizin behauptet immer, sie hat eine evidenzbasierte Medizin. Jetzt, wenn man definiert, was Evidenz ist, in Wikipedia heißt es, wenn ich zitieren darf, die Evidenz erhebt die Forderung, dass bei einer medizinischen Behandlung patientenorientierte Entscheidungen nach Möglichkeit auf der Grundlage von empirisch nachgewiesener Wirksamkeit getroffen werden sollen. Empirisch heißt durch Beobachtung. Mhm. Die wissenschaftliche Aussagefähigkeit klinischer Studien wird durch Evidenzgrade beschrieben. Und genau darauf beruht ja die Homöopathie, auf der Empirie, also wir durch Beobachtung. Mhm. Und nach 200 Jahren gelten immer noch dieselben Regeln und Gesetze in der Homöopathie. Es gibt keine Änderung. Und in der Schulmedizin, ich bin jetzt ein bisschen böse, aber da heißt es immer, die Erkenntnisse von heute sind die Irrtümer von morgen, oder?
Das ist ganz richtig, ja.
Ja, es ist halt leider so.
Ja, und es kommt ständig zu Änderungen. Ich darf unseren einen von vielen hochgeschätzten Ministern aus Deutschland, Herrn Lauterbach, zitieren, der erst sagte, die Impfung hat überhaupt keine Nebenwirkungen und jeder, der etwas anderes behauptet, ist, ja, und jetzt kann man die jeweiligen Diffamierungen aufzählen und wir wissen heute, es ist eben doch ganz anders. Und wenn man jetzt hier eine Form hat, die sich seit 200 Jahren nicht geändert hat, dann sagt das doch schon einiges aus.
Mhm. Hahnemann hat ja damals schon bei Epidemien hat er mehr Erfolg wie die Schulmedizin. Zum Beispiel bei Scharlachfieber hat er den sogenannten Genius Epidemicus herausgefunden. Das heißt, das Mittel, was für die meisten eigentlich passt, das war damals Belladonna, oder auch bei Cholera-Epidemien hat er die größeren Erfolge wie die Schulmedizin. Und das ist Evidenz, die man empirisch beobachten kann. Und Vitulkas, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Vitulkas ist ein griechischer Homöopath, bei dem ich gelernt habe. Und da gab es ja verschiedene Studien in der Homöopathie, die sind alle sind negativ ausgefallen, es wurden aber auch Fehler gemacht. Und da gab es jemanden, der sagt, wenn mir jemand beweisen kann, dass das wirkt oder wie das wirkt, bekommt er 1 Million. Und Vitulkas ist auf diesen Handel eingegangen. Und da gab es einen Amerikaner, der war Zauberer und hat diese Studien immer begleitet und geschaut, werden da Zaubertricks angewandt.
Ja, verstehe.
Und Vitulkas hat dann über mehrere Monate das vorbereitet, hat eine Klinik gefunden, wo man das durchführen kann. Sie haben miteinander das Protokoll erstellt, wie man da vorgeht. Und er hat dann am Schluss den Schwanz eingezogen. Also Vitulkas konnte das nicht durchführen. Also
der Investor meinte,
ja, die. Mhm. Ja. Also der Kritiker von der sogenannten Paramedizin, wie das immer heißt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie der hieß, aber. Ja, also die Evidenz könnte man zeigen, wenn die bereit wären dazu.
Okay. Also. Wenn wir mal ganz selbstkritisch auf Homöopathie blicken, wo sind die Grenzen der Homöopathie? Kann Homöopathie Ihrer Meinung nach die Schulmedizin komplett ersetzen?
Nicht komplett, aber vielleicht zu 90%. Ja, das behaupte ich mal. Die Grenzen, also ich muss noch beifügen, die Schulmedizin leistet Hervorragendes in der Notfallmedizin, in der Unfallchirurgie, da gibt es kein Problem, aber der Rest eigentlich sind sie für den Patienten auf dem falschen Weg, sage ich mal. Die Grenzen liegen einerseits natürlich bei den Homöopathen selber. Es gibt schlechte Homöopathen, das muss ich leider sagen. Die verstehen die Homöopathie nicht. Es ist auch so, dass die Homöopathie, also wenn man so redet von der Homöopathie, werden ja meistens akute Erkrankungen gemeint, auch die Mittel, die man selber in der Apotheke, Drogerie holen kann. Aber die wirkliche Domäne der Homöopathie wären eigentlich die chronischen Erkrankungen. Aber das ist eine Kunst. Das heißt ja Organon der Heilkunst. Und die Kunst ist eben einerseits mal das richtige Mittel zu finden, dann die richtige Potenz, weil ich muss schauen, in welchem Zustand ist jetzt der Patient. Und ich kann nicht in jedem Zustand die gleich hohe Potenz geben. Wenn die Lebenskraft ziemlich da niederliegt, dann kann ich ihm nicht eine 10-100.000 geben, das verträgt dieser Organismus nicht. Dann muss ich halt tiefer beginnen und den langsam nach oben bringen. Und die nächste Kunst ist, bei der zweiten Konsultation zu beurteilen, was ist jetzt passiert beim Patienten? Welche Symptome sind da besser geworden? Hat er jetzt neue Symptome bekommen, aber die er vielleicht früher schon gehabt hat? Wie gehe ich jetzt weiter? Muss ich jetzt ein neues Mittel anwenden oder muss ich pausieren oder muss ich dasselbe Mittel wiederholen? Und das ist die große Kunst eigentlich in der Homöopathie. Und das beherrschen leider viele nicht, das muss ich leider sagen. Dann natürlich, wenn der Patient ein falsches Mittel bekommt, dann wirkt es nicht. Und dann gibt es auch in Anführungszeichen schlechte Patienten. Also das heißt, bei der Anamnese ist es einfach schwierig zu erfahren, in welcher Situation dass der Patient oder die Patientin ist. Es gibt viele Patienten, da weiß man genau, da liegt noch etwas schwerer im Argen, zum Beispiel in der Familie, die Beziehung, das Sexualleben. Und da gibt es halt Leute, die können nicht darüber sprechen oder wollen nicht darüber sprechen. Dann wird es schwierig. Und das habe ich selber oft erlebt. Es gibt Patienten, da weiß man nach, sag mal, 1,5-2 Stunden praktisch alles über den. Und es gibt Patienten, die waren schon 5-mal bei mir und ich weiß immer noch nicht genau, was ist dann los mit diesen Patienten. Und dann wird es schwierig. Dann natürlich die äußeren Einflüsse, also sogenannte Therapiehindernisse. Zum Beispiel eben Elektrosmog oder Gifte in der Nahrung, Schwermetalle, Leichtmetalle, die Medikamente, aber auch Mangelernährung. Das sind alles Therapiehindernisse und da muss ich halt erfassen, was sind das für Hindernisse. Also man kann heute Belastungen messen, das ist heute kein Problem mehr. Da muss ich halt die Belastungen reduzieren mit anderen Möglichkeiten, entgiften, fasten oder Darmsanierung oder ich muss Mängel ausgleichen. Gezielte Nahrungsergänzung zum Beispiel oder auch Ernährungsberatung. Und es gibt auch technische Möglichkeiten, zum Beispiel die Vitalfeldtherapie, das ist, kommt aus der Bioresonanz, kennen vielleicht die Leute besser den Ausdruck. Das ist eine weiterentwickelte Bioresonanz. Da kann man ebenfalls energetisch messen, was ist dann los in diesem Organismus, wie ist er belastet. Und wie kann ich das wieder, die Belastung reduzieren? Und dann funktioniert auch die Homöopathie besser. Aber das sind wirklich in der heutigen Zeit sehr viele Therapiehindernisse.
Okay, ich verstehe.
Ja.
Nach unserem eingangs erwähnten Video zur Homöopathie, über das wir auch mit Ihnen dann oder über das wir mit Ihnen in Kontakt gekommen sind, haben wir schon zahlreiche kritische Kommentare zur Homöopathie erhalten, also unter diesem Video. Und ich würde gerne ein paar von diesen vorlesen, die Kritikpunkte, und Sie nehmen dann Stellung dazu. Zitat: Homöopathie kann überhaupt nicht wirken, weil die Mittel viel zu stark verdünnt sind. Das ist ja kein Wirkstoff mehr drinnen.
Also die klassische Homöopathie nach Hahnemann hat ja nie behauptet, dass sie materiell wirkt. Sie hat immer gesagt, es ist eine Energiemedizin. Ausnahme eben die tiefen Potenzen D23 bis C12, da gibt es noch Materie. Aber die wirken eben hauptsächlich an der Peripherie, also bei akuten Erkrankungen, Schnupfen, Husten, Fieber, solche Sachen kann man mit tiefen Potenzen noch gut erreichen. Aber wenn es tiefer geht, auf die emotionale Ebene oder auf die geistige Ebene, spirituelle Ebene, dann sind diese Potenzen zu schwach und da muss mehr Energie hineingebracht werden. Und ich habe zu Anfang gesagt, was ist der Unterschied zwischen Leben und Tod? Das ist die Energie. Also wenn die Energie weggeht, zerfällt die Materie. Und deshalb ist die Homöopathie eine Energiemedizin. Und sie beruht eben auf dieser Energie im Gegensatz zur Schulmedizin, zu den Arzneimitteln. Das sind ja eigentlich alles Gifte, wenn man so will. Das hat ja der Organismus nie bekommen sonst. Die wurden ja erst vor rund 100 Jahren erfunden eigentlich. Und so ein Gift, sage ich jetzt mal, hat immer einen Effekt, immer eine Wirkung. Aber was ist die Wirkung? Sie unterdrückt einfach irgendeinen Vorgang oder manchmal ganze Kaskaden, aber führt dazu, dass der Organismus, wenn er dort unterdrückt wird, also in seinem Bestreben, diese Störung zu beheben, da kann er ja nur, also er hat nur die Möglichkeit, Symptome zu produzieren. Und wenn ich jetzt sein Bestreben unterdrücke mit einem Medikament, dann muss er irgendwo an einem anderen Ort versuchen, das auszugleichen. Und dann bekommt er vom Schulmediziner halt für das Symptom wieder ein anderes Medikament. Und so werden eigentlich chronische Krankheiten erzeugt. Und wenn man die Beipackzettel liest, dann gibt es ja eine Wirkung und etwa 100 Nebenwirkungen. Und ich habe die Patienten immer gefragt, wenn sie verschiedene Medikamente nahmen, haben sie die Beipackzettel gelesen oder den Beipackzettel? Oh nein, dann würde ich es gar nicht schlucken, oder? Und sehr viele Symptome, wo der Patient hat, stammen eigentlich vom Medikament an. Also das ist so offensichtlich.
Ja, ich glaube, das fällt auch immer mehr Menschen auf, die so langsam verstehen, dass die Pharmaindustrie nicht zur Heilung der Menschen da ist, sonst würde sie ja kein Geld mehr verdienen, sondern am Ende des Tages, wie jede Industrie auf dieser Welt, ist sie dazu da, um sich selbst zu erhalten und um Umsätze zu erzielen.
Da fällt mir noch ein Zitat von Eugen Roth ein. Was bringt den Doktor um sein Brot? A, die Gesundheit, B, der Tod. Drum hält er uns, auf das er lebe, zwischen beiden in der Schwebe.
Ja, ja das ganz ist richtig. Ich denke, das beschreibt es sehr, sehr gut. Kommen wir zu einem weiteren kritischen Kommentar unter dem letzten Interview. Und zwar, Homöopathie wirkt durch den Placebo-Effekt. Was sagen Sie dazu?
Ja, also Placebo ist immer dabei, bei jeder Art von Therapie. Das ist klar. Und aber man kann das widerlegen. Also ich habe schon oft das Mittel dann mitgegeben und am nächsten Tag kommt das Telefon. Mir geht schon wieder gut, muss ich jetzt das Mittel nehmen? Dann sage ich, nein, warten Sie ab, oder? Und ein paar Tage später oder eine Woche kommt wieder das Telefon, ja, jetzt geht es mir wieder schlecht, also jetzt nehmen Sie das Mittel. Das heißt, der Placebo-Effekt hält nicht lange an. Mhm. Und wir haben ja bewiesen, es wirkt bei Säuglingen, es wirkt bei Tieren, bei Pflanzen, auch bei Bewusstlosen. Ich habe selber schon ein Kind aus dem Koma geholt nach einem Autounfall. Das ist innerhalb Minuten aus dem Koma erwacht.
Nachdem es das Mittel verabreicht bekommen
hat. Ja. Also die ist über die Straße gelaufen beim Schneegestöber. Ein Auto hat sie erfasst und ist, ich glaube, 12 Meter weit geflogen und auf der Straße aufgeschlagen und war dann bewusstlos und kam dann ins Krankenhaus. Und nach ein paar Tagen hat die Mutter mich gefragt, was soll ich machen? Die liegt immer noch im Koma. Und dann habe ich ihr ein Mittel mitgegeben, das hat sie gegeben. Nach ein paar Minuten ist sie aus dem Koma erwacht. Und das Interessante ist ja, die hatte nie, keinen Augenblick, zum Beispiel Kopfschmerzen. Und sie ist mit dem Kopf an der A-Säule des Autos, wurde sie erfasst. Mhm. Und ja, sie hat dann auch noch von Nahtoderfahrungen erzählt, das war auch noch interessant. Aber die Gegner sagen dann, ja, das ist Placebo bei Proxy. Das heißt, weil ich daran glaube, hilft es meinem Wellensittich, oder? Das halte ich für absoluten Humbug, ja.
Okay.
Also das gibt es nicht.
Also da wirft man wiederum dem anderen etwas vor und geht selbst in die Verschwörungstheorie dann schon rein, um das Ganze irgendwie so zu erklären, ja. Also.
Und dann kommt ja die Frage, warum nimmt sich denn der Homöopath so viel Zeit, oder? Das ist halt Empathie und der Patient fühlt sich aufgehoben. Das hat aber einen ganz anderen Grund. Weil wir ja die Symptome erfassen müssen. Also wir müssen erfassen, was hat der Patient für einen Zustand. Und das braucht Zeit. Eine normale Anamnese dauert zwischen einer und zwei Stunden, also eine erste Anamnese. Und wenn aber ein Homöopath gut ist, zum Beispiel bei Vitulkas gelernt hat, dann gibt es da Methoden, wie man viel schneller vorwärts kommt. Wenn man die Arzneimittelbilder sehr gut kennt, kann man da viel schneller vorwärts kommen. Früher hat man einfach nach Schema F alle Fragen abgearbeitet. Und das geht heute, wenn man es kann, geht das viel schneller eigentlich.
Okay, sehr interessant.
Ja.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Wasser oder andere Stoffe Energien aufnehmen, ist reine Pseudowissenschaft. Dafür gibt es keinerlei Beweise.
Das stimmt einfach nicht. Dafür gibt es genügend Beweise. Die Quantenphysik, die forschen ja schon über 100 Jahre an diesem Wasser. Und in den letzten 20, 30 Jahren hatten die ziemlich Erfolge. Und man kann das heute auch bildlich darstellen eigentlich. Und unser Körper besteht, also unser Organismus, im Schnitt aus 70% Wasser. Und das Gehirn zum Beispiel 90%, die Lunge 80%. Und wir speichern ja auch Informationen im Gehirn. Und das besteht ja aus Wasser, also irgendwo muss ja diese Information gespeichert werden. Und warum wird sie gespeichert? Weil wir eben in unserem Körper genau dieses Wasser mit den kohärenten Domänen haben. Da hat man festgestellt, etwa 62% unseres Wassers hat diese kohärenten Domänen. Und da werden aber die, zum Teil Wasserstoff-Ionen werden ja ausgelagert, wenn sich die verbinden. Und da gibt es eine elektrische Ladung in der Zelle und auch außerhalb der Zelle. Also es fließt ein leichter Strom in unserem Körper. Also Energie, Strom ist auch wieder Energie. Und diese Energie oder dieses Wasser, wenn ich so will, kann ich eben mit Information beschicken, mit einem homöopathischen Mittel. Und das hat eine bestimmte Frequenz. Und löst dann irgendetwas Bestimmtes im Körper aus, in diesem Körperwasser. Und da gibt es heute genügend Beispiele. Wenn sich ein Gegner mal befasst mit dem Wasser, dann wird er sehen, dass da heute die Quantenphysik sehr weit ist. Und die Forscher sprechen heute eben von Bildung von Nanoaggregaten, nennen sie das auch, also ein anderer Aggregatzustand. Und sie sagen, wir sind eigentlich wir bestehen aus Energiefeldern. Das sagt die Quantenphysik heute.
Kommen wir zum vorletzten Kritikpunkt. Homöopathie wirkt höchstens gegen etwas Kopfweh oder Bauchschmerzen. Echte Krankheiten kann man damit nicht behandeln.
Ja, was sind echte Krankheiten? Also das stimmt eben auch nicht, aber eben wenn man von Homöopathie spricht, meinen die meisten Leute eben die akuten Beschwerden. Also ich habe einen Schnupfen, ich habe einen Husten, ich gehe in die Apotheke, bekomme Globuli. Und diese Globuli, die reichen dann, um auf der körperlichen Ebene die Lebenskraft wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Aber dann kommen eben die schweren Krankheiten hinzu, wenn eben der Vater immer sagt, du bist nichts, du kannst nicht, du wirst nichts. Das geht dann tiefer und da genügen dann vielleicht die Globuli aus der Apotheke nicht mehr. Dann muss man zum Homöopathen gehen und der nimmt dann die Krankengeschichte auf und sucht das richtige Mittel. Und das ist nur ein Mittel, wo dann die ganze Symptomatik abdeckt in einer höheren Potenz. Und das wirkt. Und als Beispiel, wir bei Vitulkas in Griechenland, nach der Ausbildung, wir sind da jedes Jahr für eine Woche nach Griechenland gefahren, zur Supervision eigentlich, und wir konnten unsere schwierigen Fälle mitbringen. Also wenn ich mit einem Patienten nicht vorwärts komme, dann kann ich den mitnehmen nach Griechenland, und er wird dann, also Vitulkas macht dann die Anamnese in seinem Behandlungsraum, und im Saal draußen sitzen etwa 130 Homöopathen, und die sehen die Anamnese über Video übertragen. Und nach der Anamnese kommt der Homöopath, also Vitulkas, in den Saal, und jetzt beginnt die Fragerei. So, was haltet ihr von diesem Fall? Und wir selber machen dann ja auch die Repertorisation, also die Mittelsuche. Und wenn ich jetzt möchte, kann ich jetzt meine Idee zu diesem Fall vortragen. Also ich sehe das so und so, und ich würde ihm dieses Mittel geben. Und dann sagt Vitulkas, ja, die Idee ist nicht schlecht, aber das Mittel ist falsch. Warum ist es falsch? Weil so und so. Dann kommt der Nächste, und das kann dann 2 Stunden so gehen. Und am Schluss sagt er seine Verschreibung, warum verschreibe ich jetzt dieses Mittel. Und der Vorteil eigentlich ist, das nächste Jahr sehe ich diesen Patienten wieder in Griechenland und ich weiß, wie das gelaufen ist. Und in 2 Jahren sehe ich den wieder.
Warum kommen die dann jeweils, diese Patienten? Oder?
Ja, das sind schon schwere Erkrankungen. Mhm. Also als Beispiel, wir hatten relativ viel von Israel. Die waren in der Kindheit in diesen Kibbutz. Die sind die ganze Woche dort. Die können nur am Wochenende nach Hause. Müssen ihre Orangen pflücken oder was auch immer. Und die sind, sehr viele sind seelisch krank, zum Teil sogar schon psychisch krank. Mhm. Und das geht dann nicht in 14 Tagen weg. Also die brauchen manchmal 2, 3, 4 Jahre, bis die wirklich wieder gesund werden. Und da ist die Homöopathie eben sehr gut. Und wenn ich das schulmedizinisch behandle, dann... ja, der Hausarzt schickt dann den Patienten bald einmal zum Spezialarzt, also zum Herzspezialist. Dann behandelt er das Herz, oder zum Lungenspezialist, der behandelt die Lunge, oder zum Hautarzt, der behandelt die Haut. Aber niemand behandelt den Herrn Hopf, oder? Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir behandeln den Menschen eigentlich. Und so chronische Krankheiten, das kann man nur ganzheitlich betrachten. Da kann man nicht... irgendeinen Teil hernehmen und das jetzt behandeln. Das funktioniert nicht. Diese 3 Ebenen kommunizieren miteinander, die geistig, emotional und körperlich. Mhm.
Daher der ganzheitliche Vorgang. Ne?
Jawohl. Und die Heilkunst. Mhm.
Weil es eine Kunst ist.
Ja. Es ist eine Kunst.
Okay. Die letzte Frage, die ist mir fast schon etwas peinlich, aber sie wurde so gestellt, beziehungsweise eine Aussage, ist ja gar keine Frage. Diese Zuckerkugeln, Globuli, sind viel zu teuer. Die kann doch jeder zu Hause selber machen. Wie macht man das denn bitte selber?
Also es wird ja immer behauptet, es ist ein Milliardengeschäft. Und ich habe mal Zahlen herausgesucht. In der Schweiz zum Beispiel machen der Umsatz der Homöopathika 175 Millionen 2023. Der Pharmamarkt, habe ich nur Zahlen von 2016, sind 10,8 Milliarden. Heute sind es vielleicht 12 Milliarden. Mhm. Das sind gerade mal 1,6%. Und in Deutschland sieht es noch besser aus. Der Pharmamarkt macht 60 Milliarden und die Homöopathika machen 670 Millionen. Das sind 1,1%. Mhm. Das ist kein Milliardengeschäft. Und zur Herstellung selber, wenn man sich vorstellt, ich will jetzt eine D1000 herstellen. Ich muss also 1000-mal diesen Verdünnungsschritt machen. Wie lange habe ich da Arbeit? Also da geht Arbeitszeit über die Bühne. Und die homöopathischen Mittel sind eigentlich die günstigsten Arzneimittel, die es gibt. Absolut. Natürlich gibt es vielleicht in der Apotheke diese Globuli, wo 4, 5, 6, 7 Mittel gemischt sind. Das nennt man Komplexhomöopathie. die kosten, also bei uns kosten die vielleicht irgendwo zwischen 20 und 30 Franken und reicht dann aber, ja, also bei akuten Beschwerden kann ich die ja vielleicht nach einer Woche absetzen. Und wenn ich im nächsten Winter wieder die Grippe habe, kann ich die wieder nehmen. Also die gehen ja nicht kaputt, die haben kein Verfalldatum in diesem Sinne. Also offiziell haben sie eines, aber ja. Hat man übrigens, in Stuttgart gibt es ja eine, ja, ein Museum, sage ich mal, von Hahnemann. Ich weiß aber nicht, ob dort die Apotheke drin ist, aber da hat man probiert, die Globuli ausprobiert, die ist über 200 Jahre alt, sind die wirken halt immer noch.
Wirklich?
Ja, ja.
Wow.
Ja, ja.
Sehr interessant.
Ja. Ja, also das kann man mal versuchen, wie lange da man Arbeit hat, bis man vielleicht eine 10.000 oder so hergestellt hat. Natürlich im akuten Bereich geht man ja nicht so hoch. Das ist vielleicht eine D24 oder so das Höchste, das man bekommt, oder D30. Ja, Ausnahme D200 bei Arnika ist noch oft der Fall. Aber sonst über die D30 bekommt man halt kaum so ein Mittel. Aber das sind immerhin 30 Mal Verdünnungsstufen mit Verschütteln. Also das steht man dann einen halben Tag mindestens daran,
ja,
wenn das nur reicht.
Das war sehr, sehr interessant, Herr Triebelhorn. Hat mir einen ganz neuen Einblick gegeben. An die Zuschauer schreibt das auch sehr gerne mal rein, wie ihr das Ganze empfunden habt, mal ein anderes Gespräch zu führen. Sie verfügen über ein sehr, sehr tiefgreifendes Wissen und kommen aber trotzdem nicht wie der Lehrer rüber, sondern eigentlich der Gelehrte, der selber ja in Griechenland sehr viel Wissen aufgenommen hat. Es ist fast schon traurig, dass Sie nicht mehr aktiv sind, denn ich würde mich selbst persönlich gerne bei Ihnen melden. Das finde ich toll, ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
Bitteschön.
Wunderbar.